The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 14. Januar.
On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada and the United States.
Feierlich wurde dieser Moment am 4. April 1949 im amerikanischen Fernsehen verkündet. Die Gründung der NATO. Das Credo, eine Attacke gegen einen ist eine Attacke gegen alle.
They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all.
Der Feind war damals klar definiert, die Sowjetunion. Im Laufe der Jahrzehnte des Kalten Krieges galt die NATO als Bollwerk unter amerikanischer Führung. Aber dieses Konzept hat offenbar ausgedient. Die US-Regierung selbst tritt plötzlich auf wie ein Gegenspieler der NATO. Heute steht im Weißen Haus ein Gipfel zu Grönland an. Die größte Insel der Welt, flächenmäßig 6-mal so groß wie Deutschland und das bei nicht mal 60.000 Einwohnern, ist im Fokus des US-Präsidenten. Der Grund? Russland und China, die auf der Insel eine starke Präsenz zeigen, die wolle man nicht als Nachbar haben.
We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland and we're not going to have Russia or China as a neighbor.
Okay. Trump will einen Deal. Er will Grönland unter amerikanische Kontrolle bringen. Militär wird nicht ausgeschlossen. In seinen Worten hört sich das so an, wenn es auf die softe Tour nicht geht, dann auf die harte Tour.
I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
Grönland habe gegen die Chinesen und die Russen vor Ort keine Verteidigung vorzuweisen, nur 2 Hundeschlitten. So behauptet Trump. Und wenn das alles Auswirkungen auf die NATO habe, dann sei das eben so. Bündnistreue klingt anders. Heute also findet ein Gipfeltreffen statt, einberufen von den USA im Weißen Haus. Das weitere Vorgehen soll erörtert werden rund um die autonome Region Grönland, die de facto zu Dänemark gehört und damit selbst Teil der NATO ist. Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident J.D. Vance treten bei dem Gipfel als Gastgeber auf. Der dänische Außenminister und seine grönländische Kollegin sind eingeladen. Grönland hat wichtige Rohstoffe. Gas, seltene Erden, Lithium und vieles mehr. Strategisch liegt es günstig zwischen den Kontinenten. Bereits jetzt betreiben die USA mit der Bidufik Space Base eine aktive Militärbasis auf der Insel. Rund 150 US-Soldaten sind dort stationiert. Für Trump ist das offenbar nicht genug. Dänemark und Grönland setzen auf Deeskalation. Man pocht auf die Souveränität Grönlands, aber man zeigt auch eine Bereitschaft zum Dialog. Den soll es heute geben im Weißen Haus. Zur Wahrheit gehört auch, die Europäer haben die geopolitische Wichtigkeit Grönlands und die ökonomische Bedeutung offenbar unterschätzt. Die USA unter Donald Trump machen jetzt einen Alleingang und die NATO-Partner sehen hilflos zu, was auch immer jetzt passiert. Das macht klar, die NATO ist kein Selbstläufer mehr und schon gar nicht mehr das, was sie einmal war. Das ist für Europa und für alle Transatlantiker unter uns eine bittere Pille. Aber Verzagen gilt nicht in der Weltpolitik. Das alles sollte für Deutschland und die EU ein, ehrlich gesagt, leider weiterer Weckruf sein, endlich selbst auch das Thema Verteidigung in eigene Hände zu nehmen. Jetzt geht es darum, diese Aufgabe konsequent, koordiniert und glaubwürdig auszugestalten, statt sich auf Routinen aus vergangenen Jahrzehnten zu verlassen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gabor Steingart hat mit Ricarda Lang von den Grünen vor Publikum debattiert. Es ging um sein Buch Systemversagen und um die ökonomische Krise in Deutschland. Auszüge daraus gleich.
der Staat ist zu langsam, der Staat ist zu kompliziert, der Staat ist zu wenig digital. Die Vorstellung, indem wir ihn einfach zurückdrängen, werden diese Vertrauensdefizite, die wir ja sehen, aufgelöst, das teile ich nicht.
Anne Schwedt an der Wall Street ordnet die US-Inflationszahlen ein. Außerdem, die Deutschen sehnen sich nach Bekanntschaften aus dem Weltraum und wir tanzen in diesen neuen Tag rein mit Little Richard. Gabor Steingart nimmt sich in seinem Buch einen schweren Fall vor. Deutschland. Das Land hat nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem sogenannten Wirtschaftswunder Geschichte geschrieben und wurde ein glänzendes Beispiel für Wohlstand und Erfolg in der Welt. Aber danach folgte ein Abstieg, zumindest ein relativer, der immer weniger zu leugnen ist. Das Land befindet sich im dritten Jahr in Folge in der wirtschaftlichen Stagnation. Das Buch trägt den Titel Systemversagen, Aufstieg und Fall einer großartigen Wirtschaftsnation. Es geht um das Aufzeigen von Problemen und natürlich auch von Lösungen. Gabor benutzt das Bild von Kern und Kruste. Der Kern symbolisiert die arbeitenden Kräfte. Durch Innovation, durch Bildung und durch Produktion haben sie den Wohlstand erschaffen. Die Kruste ist der Sozialstaat im weitesten Sinne. Den braucht Deutschland auch, klar, aber er ist eben nicht produktiv. Er lebt vom Kern und von dem, was dieser Kern erwirtschaftet. Da sind die Rentner drin, da sind auch Kinder drin, Arbeitslose und die Empfänger von Bürgergeld oder auch von BAföG. Alles wichtig, aber es kommt auf die Balance an zwischen Kern und Kruste. Gabor hat am Abend vor Publikum dieses Buch besprochen und debattiert mit Ricarda Lang. Sie ist eines der prominentesten Gesichter der Grünen. Sie war über 2 Jahre lang Co-Parteichefin und sie sitzt für ihre Partei jetzt im Deutschen Bundestag. Moderiert wurde die Veranstaltung von Gregor Peter Schmitz. Er ist der Chefredakteur des Stern. Wir hören Auszüge aus der Diskussion. Los ging es mit einer kleinen Keynote von Ricarda Lang.
Wir diskutieren natürlich dieses Buch auch in einer Situation, wo die Frage der Stärke Deutschlands und der Stärke Europas sich nochmal auf eine komplett neue Art und Weise stellt. Ich bin selbst ein Kind der 90er. Ich bin total aufgewachsen mit dieser Vorstellung vom Ende der Geschichte. Also mit der Marktwirtschaft werden sich Stück für Stück Demokratie und Liberalismus in der ganzen Welt ausbreiten. Die Zeit der großen Systemkonkurrenzen ist vorbei und eigentlich wird eh immer alles besser werden. Und 30 Jahre später stehen wir da und können sagen, ja, war es nicht ganz. Das hat nicht so wirklich funktioniert, ist nicht so ganz eingetreten, sondern ganz im Gegenteil. An vielen Stellen erleben wir neue Systemkonkurrenzen mit Russland und China. Wir erleben eine totale Verunsicherung, was das Verhältnis zur USA angeht. Und wir erleben eine Weltordnung, wo eigentlich die Monroe-Doktrin, die Vorstellung der Großmächte, die in Hinterhöfen denken und sich die Welt aufteilen, wieder zurückgekehrt ist. Systemversagen heißt dieses Buch. Ich würde nicht so weit gehen, doch was wir tatsächlich, glaube ich, sehen können, wir haben in Deutschland aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs damals an ganz vielen Stellen in unser System, in unser politisches System, vor allem auch in unser rechtliches System, sowas wie institutionalisierte Antiradikalisierungsmomente eingebaut. Und das war historisch auch verständlich. Das Problem ist, dass es aus heutiger Sicht dazu führt, dass das System so gelähmt ist und so handlungsunfähig ist, dass es nicht mehr entradikalisierend wirkt, sondern ganz im Gegenteil eigentlich den radikalen Kräften immer mehr Auftrieb gibt. Da gehe ich mit deinem Buch, wo es wahrscheinlich wenig verwunderlich ist, die 2 Punkte, die mich genervt haben, oder ich würde erstmal sagen, die zum Widerspruch einladen. Das erste ist die Rolle des Staates. Und das stimmt, der Staat ist zu langsam, der Staat ist zu kompliziert, der Staat ist zu wenig digital. Die Vorstellung, indem wir ihn einfach zurückdrängen, werden diese Vertrauensdefizite, die wir ja sehen, aufgelöst. Das teile ich nicht, ganz im Gegenteil. Die Leute haben die Erwartung auf eine funktionierende Infrastruktur, auf eine Verwaltung, die für sie da ist. Und das zweite ist die Frage des Menschenbilds, vor allem wenn wir über das Soziale reden. Also gehe ich davon aus, dass der Mensch eigentlich aus sich heraus faul ist und sich freut, wenn er zu Hause sitzen kann und der Staat das auch noch alimentiert? Oder gehe ich davon aus, dass eigentlich der Mensch, ich würde sagen, arbeiten will, sich in die Gesellschaft einbringen will und welchen Staat braucht er dafür? Und darüber würde ich gerne diskutieren.
Wir würden Sie denn eigentlich mit dem Vorwurf umgehen, dass da ein anderes Menschenbild propagiert wird? Das ist ja ein Satz, der relativ steil, sagt man, glaube ich, heute auf Social Media ging, war ja zum Beispiel der, dass es mittlerweile 8-mal so viel Bürgergeldempfänger gibt in Deutschland wie Automobilmitarbeiter oder Automobilfachkräfte. Ist das so ein Satz, der eigentlich suggeriert, naja, die, die nichts beitragen, sind auch wirklich nichts wert?
Nein, das ist ein Satz, der tatsächlich erstmal im Faktischen ankert, dass wir eine enorme Schrumpfung im produktiven Kern eben haben. Ausgedrückt in unserer Kernindustrie, der Automobilindustrie, so wie wir sie bislang definiert haben, weil wir den Anschluss an die wirklich neue Zeit, da sind wir wahrscheinlich dicht beieinander, zu spät beschritten haben, nicht wirklich kraftvoll beschritten haben und ähnliches. Und das bezahlt so ein Land eben auch. Insofern habe ich nur mal zwei Dinge ins Verhältnis gerückt. Der Sozialstaat wächst die ganze Zeit und der produktive Kern Deutschlands schrumpft. Das ist der Sachverhalt. Und der Satz, wir haben kein Erkenntnisproblem, ist aus meiner Sicht der falscheste Satz von allen. Der wird immer gesprochen von Leuten, die sich nicht wirklich tief damit beschäftigen wollen. Ich habe geschrieben für Leute, die es mal tief, und Sie hatten das vorhin gesagt, auch mal die langen Linien verstehen wollen. Ich zeige nicht auf Merkel oder auf Habeck oder auf irgendeine einzelne Figur. Es hat sehr langen historischen Anlauf. Wie Sie auch zu Recht sagen, der Staat hatte eine ganz andere Funktion. Ich nenne es den Antiführerstaat. Wir wollten Checks and Balances so, dass nie wieder sowas geschieht, dass so ein Land, das so innovativ war, Siemens, die ungefähr ein Drittel unserer DAX-Konzerne stammt aus dem 19. Jahrhundert, nicht 20., aus dem 19. Jahrhundert, inklusive Allianz, Siemens, Thyssen und ähnliches, dass so ein Land mal an Innovationsschwäche lahmen könnte, auf die Idee sind die Grundväter nicht gekommen.
Aber kommen wir mal ganz kurz zum Menschenbild zurück, weil Steiner fängt ja an damit, dass er so ein bisschen den produktiven Kern vermisst und eben sagt, der schrumpft bei uns, und andere, die beispielsweise jetzt keine industrielle Schöpfung oder Wertschöpfung gerade beitragen, die sind zumindest im Niedergang, und dagegen müssen wir was tun. Und unter anderem eine der Forderungen, die dann erhebt, ist ja auch eigentlich Wirtschaft zuerst. Ja, das muss jetzt erstmal der ganze Schwerpunkt sein. Ist das Unbehagen, das bei Ihnen kommt, dass wirklich die anderen Debatten dann gar keine Rolle mehr spielen sollen, weil eigentlich nur noch Wachstum zählt wieder?
Dass sozusagen die wirtschaftliche Situation gerade eine Priorität ist, das würde ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ich meine, ich habe meinen Wahlkreis Schwäbisch Gmünd Backnang. Das ist einer der größten Bosch-Standorte in Deutschland.
Da wurden jetzt gerade
Stellenkürzungen angekündigt für die nächsten, insgesamt 7 Jahre sollen 2000 Leute entlassen werden. Das ist der Arbeitgeber in der Vergangenheit. Da machst du mit 16 eine Ausbildung. Dann arbeitet man für 40 Jahre. Da hat ein IG Metaller Vertrag, kann sich davon ein Häuschen leisten. Ne? Wenn ich da gerade auf einem Bürgerempfang unterwegs bin, das ist eine schiere Panik. Also das muss man so ehrlich sagen. Das ist nicht Sorge, sondern das ist wirklich Panik, die wir da gerade erleben. Wovon ich weniger halte, ist die Wirtschaft loszulösen aus den anderen Debatten. Und das erlebe ich schon relativ häufig, wenn wir zum Beispiel Klimaschutz, das ist ja die Vorstellung von, na, jetzt machen wir den Klimaschutz mal wieder hinten an. Das war jetzt. Und jetzt kommt wieder Wirtschaft als Priorität, während wir eigentlich den Anschluss an vielen der neuen Märkte verloren haben. Das haben wir gerade auch gesagt. Während wir sehen, dass bestimmte Märkte boomen. Und ich glaube, wir bilden uns manchmal ein, wieder eine Wirtschaftspolitik der 90er Jahre zu machen, also die alten Stärken, jetzt sich darauf wieder zu besinnen und das, was die letzten 10 Jahre passiert ist, endlich aus dem Fenster zu werfen, das wird uns stark machen.
Zur Rolle des Staates, über den wir ja beide, erwähnt haben, zurückkommen. Was ich interessant finde, und ich glaube, da haben Sie unterschiedliche Sichtweisen auch drauf, ist, dass einerseits Sie ja wirklich einen zupackenden Staat wollen, einen, der sich einbringt, andererseits aber nicht bereit sind, also ich meine jetzt Sie als Buchautor, andererseits ja nicht bereit sind, den Schritt zu gehen, den zum Beispiel China und die USA vollzogen haben, indem sie einfach sehr, sehr hohe Schulden aufgenommen haben seit 2008, teilweise die Schulden verdoppelt haben und dadurch auch ihre Wirtschaft angekurbelt haben. Wir hingegen haben uns erst mit der schwarzen Null und auch jetzt mit den ewigen Diskussionen, die ja auch die Ampel zerlegt haben am Ende über wenige Milliarden, eigentlich ja selber gebremst, würde, glaube ich, Ricarda Lang sagen, nehme ich an, um mal vorwegzugreifen. Das sehen Sie aber anders, oder?
Ja, ich glaube, weder aus Schulden noch aus Umverteilung wird wirklich nachher Wohlstand entstehen. Wohlstand entsteht, was sind die Zutaten für Wohlstand? Kapital und Arbeit, ich habe Marxismus studiert, müssen zusammenkommen in einem besonderen Mischungsverhältnis. Arbeit und Kapital. Und das Kapital muss Bock auf die Arbeit haben, also Arbeitern eine Chance geben, arbeiten zu wollen. Wenn es das nicht sieht, dann geht das Kapital sofort woanders hin und sucht sich andere Arbeiter. Die Arbeiter müssen aber auch Bock haben, brauchen also auch Löhne, die sie incentivieren. Da auf dieses Mischungsverhältnis kommt es an. Der Staat muss sicherstellen, dass Arbeit und Kapital günstig und bequem und zu sozial vertretbaren Bedingungen zueinander finden, nicht zu den Bedingungen eines Sklavenmarktes. Und wenn dieses Verhältnis gestört ist, und das ist in Deutschland gestört, das Kapital macht einen weiten Weg rund um Deutschland, geht woanders hin, und die Arbeit fühlt sich so nicht incentiviert in den Firmen. Die Arbeit für viele kleine Beschäftigungsverhältnisse lohnt nicht. Der Boom der Schwarzarbeit ist eine Reflexion dieser Tatsache. Arbeit und Kapital, der Staat hat eine Funktion, den Marktplatz als Betreiber des Marktplatzes zu organisieren, die Stellplätze zu vergeben, die Öffnungszeiten zu überwachen und Ähnliches. Er hat nicht die Aufgabe, selbst in den Verkauf und in die Herstellung von Produkten einzusteigen. Das machen die Amerikaner auch nicht. Die Schulden, ja, wenn man einen guten Zweck hat, kann man das mit den Schulden immer verargumentieren. Das ist nicht die Lösung. 100% Nein ist nicht die Lösung. So wie Umverteilung auch. Man nimmt es dem einen weg, gibt dem anderen was. Da entsteht in Summe nichts Zusätzliches.
Da müsste jetzt aber Widerspruch kommen, Frau Lang, ne?
Ja, ja. Wenig überraschend, also dass bei Umverteilung nichts zusätzlich entsteht, das stimmt erstmal. Aber es schafft natürlich eine Gleichheit innerhalb der Demokratie, die durchaus auch ein Versprechen der Gleichheit hat. Nicht der absoluten Gleichheit, darum geht es nicht. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile, und das war in Deutschland deutlich weniger der Fall nach dem Zweiten Weltkrieg, also wir hatten eine sehr, sehr hohe Konzentration von Vermögen und Erbschaften bis zum Zweiten Weltkrieg in den meisten europäischen Ländern. Das hat sich durch den Zweiten Weltkrieg drastisch verändert. Und lange Zeit gab es ja so eine Vorstellung von, die Erbengesellschaft ist eigentlich überwunden und ein meritokratisches Prinzip, da sind wir jetzt angekommen. Gerade erleben wir wieder Tendenz in die andere Richtung. Das heißt, dass eigentlich ich die Möglichkeit, reich zu werden, vor allem dann habe, wenn ich erbe. Und ich glaube, dass das sowohl Antrieb, Ambition und auch Innovationskraft komplett entgegensteht. Das heißt, das, was aus meiner Sicht Umverteilung, wie zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer an die Ausnahmen ranzugehen, die wir ja haben, also wenn ich Mittel viel erbe, auch ein etwas größeres Häuschen oder 3 Wohnungen, zahle ich Erbschaftssteuer. Wenn ich 300 Wohnungen erbe oder große Betriebsvermögen, dann nicht. Das ist aus meiner Sicht eher was der Innovation in unserem Land entgegensteht. Und da würde Umverteilung überhaupt erstmal Chancengleichheit schaffen.
Aber ich behaupte, wenn wir morgen eine wirklich radikale Erbschaftssteuer durchsetzen, sagen wir mal 20% auf alles, was da über den 5 Millionen ist, das Ergebnis wird nicht mehr Wohlstand, mehr Bruttoinlandsprodukt in 5 Jahren sein, sondern mehr Kapital, das das Land verlassen hat. Das Land hat heute, das Kapital hat heute die Möglichkeit, das Land innerhalb von 24 Stunden zu verlassen. Das war noch nie so einfach. Durch den Weltkapitalmarkt ist das wirklich sozusagen institutionalisiert. Es ist ein Gang und ein Telefonat mit der Bank und dann verlagere ich alle Produktionsfaktoren. Tatsächlich die ganzen Fabriken werden heute verlagert. Das ist so passiert. BASF macht 10 Milliarden einfach in China, weil die Standortbedingungen in Ludwigshafen nicht mehr gepasst haben. Da gab es noch nicht mal eine Diskussion darüber, die waren auch nicht beim Bundeskanzler. Früher ist man dann ja zum Bundeskanzler und hat gebettelt, Herr Schröder, Sie sind doch der Autoboss, Sie müssen uns helfen. Ja, das tut heute gar keiner mehr. Diese lautlosen Abstiege und Abschiede sind es. Und deswegen glaube ich eben nicht daran, dass das hilft. Das hilft vielleicht, wenn ich irgendwo wirklich ein Loch stopfen muss, Bildung, Schule, sowas, aber es hilft nicht dem Wohlstand. Insofern fokussiert auf das eine Ziel. Viele Nebenziele lassen sich mit Steuererhöhungen und sonst was holen, aber das eine Ziel, diesen Kern wieder wachsen zu lassen, werde ich nicht erreichen.
Mein Dank geht an Gabor, an Ricarda Lang und an Gregor Peter Schmitz und natürlich auch an Sie, die Pioneers, für diesen Abend.
Herzlichen Dank für den spannenden Austausch in den Abend und noch einen schönen Abend.
Vielen Dank.
Den Link zum Buch finden Sie übrigens in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger auf die neuen Daten zur US-Inflation. Anne Schwedt, unsere Börsenreporterin an der Wall Street, hat sich die Zahlen angesehen. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, wie hoch ist die Inflation aktuell und was bedeutet das für die Anleger?
Ja, in den USA ist die Inflation weiter auf dem Rückzug, aber noch nicht ganz da, wo die Notenbank sie haben will. Aktuell liegt die Gesamtinflation bei 2,7%, die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel bei 2,6% im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, die Preise steigen immer noch, aber deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren und sogar etwas weniger stark, als viele Experten befürchtet hatten. Das zeigt, dass der Inflationsdruck im Alltag der Menschen nachlässt, auch wenn einzelne Bereiche wie Mieten, Freizeit oder manche Dienstleistungen weiter kräftig zulegen. Gleichzeitig gibt es auch Bereiche, in denen die Preise sogar fallen, etwa bei Gebrauchtwagen, was den Gesamtindex etwas dämpft. Für die Anleger ist das insgesamt ein gemischtes, aber eher positives Bild. Die Daten sprechen dagegen, dass die Fed die Zinsen wieder anheben muss, aber sie sind noch nicht niedrig genug, um sofort die nächste Zinssenkung nachzuschieben. An den Märkten kommt das an wie so eine Art Beruhigungspille light. Die Nervosität rund um das Inflationsthema nimmt jetzt ab, aber die Diskussion verschiebt sich jetzt eher stärker darauf, wann genau die Notenbank mit weiteren Zinssenkungen nachlegt und eben nicht mehr darauf, ob die Inflation außer Kontrolle gerät, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir bisher einfach nicht wissen, ob wir ganz allein im Universum sind.
Meine amerikanischen Mitbürger, wir stehen vor einem wahrhaft historischen Ereignis. Es ist sehr bewegend zu wissen, dass es da draußen intelligentes Leben gibt. Und unsere Welt wird nach dem heutigen Tag nie mehr dieselbe sein.
So wie in dem Film Mars Attacks könnte es klingen, wenn Außerirdische Kontakt mit der Erde aufnehmen. Staatsoberhäupter der ganzen Welt müssten das ihren Landsleuten dann möglichst schonend beibringen. Laut einer neuen internationalen Studie sind die meisten Menschen deswegen aber gar nicht ängstlich. Im Gegenteil, sie würden sich über die Existenz von Aliens freuen. 80% der Befragten haben angegeben, dass sie begeistert wären, würde man auf dem Mond ein nichtmenschliches Objekt entdecken. Naja, so ein Objekt könnte da natürlich schon seit Tausenden von Jahren liegen, ohne dass auch nur ein einziger Außerirdischer aktuell noch existiert. Ein Mondartefakt wäre also super interessant, bedrohlich wäre es eher nicht. Wie sieht es aber mit tatsächlichen außerirdischen Signalen aus? Die Studie von deutschen und britischen Forschern hat nämlich Leute auf der ganzen Welt gefragt, wie sie eine Kontaktaufnahme bewerten würden. Das Ergebnis? Immerhin noch 70% fänden es gut, wenn eine unbekannte Spezies aus dem Weltraum mit uns kommunizieren würde. Diese 70% haben wahrscheinlich eher Filme wie E.T. oder Superman im Kopf, wo die Außerirdischen entweder knuddelige kleine Wesen oder moralisch vorbildliche Muskelmänner sind. Ich muss aber eher an Independence Day denken. Da wird das Weiße Haus von einem Laserstrahl aus einem Riesenraumschiff pulverisiert. So ziemlich die ungemütlichste Art der außerirdischen Kontaktaufnahme. Grund zur Sorge gibt es aber nicht. Bisher existieren keine eindeutigen Beweise, dass es da draußen noch jemanden gibt. Wir können es uns also erstmal mit unseren Lieblings-Alien-Blockbustern auf dem Sofa bequem machen und das Ganze als reines Sci-Fi-Abenteuer genießen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass wir heute den legendären Refrain von Little Richards Tutti Frutti mitsingen können, nur dank der Radiozensur. In der ursprünglichen Version klangen aus den Worten der Rocklegende offen sexuelle Anspielungen. Zeilen über Good Booty, was das weibliche Hinterteil beschreibt, waren für das Radio der 50er Jahre tabu. Also wurde der Text entschärft, übrig blieb aber der weltberühmte, scheinbar harmlose Nonsense-Refrain und genau der hat den Song massentauglich gemacht. Aus Good Booty wurde Tutti Frutti. Musikalisch hat der Song alle Konventionen gesprengt. Ein hämmerndes Boogie-Woogie-Klavier, schrillen Gesang, ungezügelte Energie und eine bis dahin ungewohnte Lautstärke, eine neue Art des Rock'n'Rolls. Ein Schlüsselmoment auch für den jungen Tellerwäscher aus Georgia, Richard Wayne Pennyman, so hieß er mit echten Namen. Aufgewachsen in einer Großfamilie mit 12 Geschwistern, verließ Little Richard mit 14 das Elternhaus wegen Konflikten um seine sexuelle Orientierung. Er ist in die Welt des Showbusiness eingetaucht, hat sich um Kostüme und Make-up gekümmert, bis 1955 der Producer Bumps Blackwell ihn im Dewdrop Inn in New Orleans entdeckt hat. Dort hat Richard in der Pause wild Tutti Frutti am Klavier gejammt. Blackwell wusste sofort, das wird ein Hit. Der Song wurde aufgenommen und am 14. Januar, also heute im Jahr 1956, wurde er veröffentlicht. Der Song schoss in die US-Charts und hat Little Richard zum Star gemacht. Im segregierten Amerika ein Crossover-Hit für Weiße und Schwarze gleichermaßen. Es folgte eine Serie erfolgreicher Singles, darunter Ready Teddy, Rip It Up und Long Tall Sally.
Well, Long Tall Sally, she's the biggest speech she got. Everything that Uncle John need, oh baby.
Little Richard gilt bis heute als der Urknall des Rock'n'Roll. Sein Name steht in der Rock'n'Roll Hall of Fame, in der Songwriters Hall of Fame und in der Blues Hall of Fame. 2020 ist er verstorben, seine Aura bleibt. Little Richard, der große Architect of Rock'n'Roll.
Well, Long Tall Sally, she's the biggest speech you got. Everything that Uncle John need, oh baby.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie uns hier im Pioneer Briefing Podcast wieder. Same time, same place.